Braucht es Regulierung? Und wenn ja, wie viel überhaupt? Wo machen wir das Coaching nur weiter kaputt? Und was wäre wirklich hilfreich? In diesem Teil meines Podcast-Interviews mit Dr. Christopher Rauen geht es gezielt um die Frage, was können wir tun, um Coaching zu retten? Wer die erste Folge verpasst hat, gerne nochmal reinhören. Und bitte hinterlasst mir sehr gerne ein Abo, wenn euch diese und andere Themen zum Weiterdenken interessieren. Vielen Dank und jetzt geht's los.
Ja, dann kommen wir zu einem wichtigen Thema, nämlich die Frage der Regulierung. Im Buch habe ich so dieses Bild von den wilden Hund an die Leine nehmen. Und ja, ich bin eigentlich jemand, der eher marktliberal war. Aber nach dem, was ich so sehe, bin ich, glaube ich, doch inzwischen umgestimmt und denke, eine gewisse Regulierung muss sein. Die Frage ist, welche? Wie ist da deine Sicht?
Naja, man reguliert immer die Falschen. Weil die, die man eigentlich regulieren möchte, die erwischt man nicht. Und denen ist es auch egal. Weil wenn sie nicht egal wären, dann wären sie keine wilden Hunde. Und diejenigen, die dann übrig bleiben, die man dann halt reguliert, die hätten es eigentlich gar nicht gebraucht. Deswegen sage ich immer, also diese Form von Regulierung bestraft meistens die Falschen. Und die, die man eigentlich erwischen wollte, erwischt man nicht. Und dann, ne, da glaube ich, da ticken wir ähnlich. Ich bin auch ein Freund von Freiheit, auch insbesondere von individueller Freiheit. Aber wir wissen ja, in komplexen Märkten und intransparenten Märkten greifen die normalen Gesetze des Marktes einfach nicht. Und das ist das Problem, was wir halt haben. Die Coaching-Branche ist auf der einen Seite so groß und auf der anderen Seite so kleinteilig, weil die von Einzelnen und Kleinanbietern dominiert wird, dass sie intransparent ist. Und in diesem intransparenten Markt würde ich sogar noch den meisten, zumindest gut ausgebildeten Akteuren unterstellen, dass sie echt gute Arbeit leisten. Und es sind dann wenige Brunnenvergifter dabei. Aber jetzt wissen wir ja, wie das ist. Es reichen auch wenige Brunnenvergifter. Es reicht eigentlich sogar manchmal nur einer, damit man überhaupt nicht mehr aus dem Brunnen trinken kann. Und jetzt ist halt die Frage, wenn man das als Vorbedingungen oder Vorgedanken anstellt, was ist denn dann ein guter Weg zur Regulierung? Und jetzt nur diejenigen zu bestrafen, die es nicht nötig gehabt hätten, um ihn nicht zu erwischen, die man eh nicht regulieren kann, das macht ja keinen Sinn, oder?
Nein.
Und meiner Meinung nach sind viele Regulierungswünsche und Fantasien, muss man sehr, sehr deutlich zu sagen. Und das Einfachste, was immer gemacht wird, wir haben das in unserer Coaching-Marktanalyse ja auch analysiert, wir machen ja alle 2 Jahre eine große Marktanalyse und stellen die ja auch kostenlos zur Verfügung. Da haben wir ja auch gefragt beim letzten Mal, ob die Leute wollen, dass der Begriff Coaching staatlich reguliert wird. Und über 80% der Coaches wollten das. Und mein Verdacht ist, das kann ich jetzt natürlich nicht belegen, dass die Leute gar nicht wissen, was das heißt. Mhm. Denn ich glaube, wenn sie wüssten, was das bedeutet, dann glaube ich, würden sie es nicht mehr wollen. Das ist jetzt eine Vermutung, das ist eine Spekulation, das mache ich aber auch ganz so transparent. Mhm. Warum ist das so? Aus der Vergangenheit heraus wissen wir, dass der Staat nicht der große Heilsbringer ist, für den ihn immer noch viele halten. Ja, da bin ich wahrscheinlich auch ähnlich wie du halt aufgestellt. Ich glaube, die Menschen wären gut damit bedient mit Verantwortung und Selbstverantwortung. Die Menschen sollen ihre Probleme gefälligst selbst lösen. Der Staat hat bestimmte hoheitliche Aufgaben. Das muss er auch machen, das finde ich auch richtig. Der Staat kann aber nicht alle unsere Probleme lösen. Und es ist auch nicht seine Aufgabe und es sollte meiner Überzeugung nach auch nicht seine Aufgabe halt sein. Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die das anders sehen und es ist auch vollkommen in Ordnung. Davon lebt ein Staat nämlich auch, nämlich dass er die Möglichkeit gibt, dass unterschiedliche Interessen geäußert werden dürfen und man am Ende irgendeine Form von Kompromiss bildet, die einen gesellschaftlichen Konsens darstellt, dass Platz ist für alle, um gut leben zu können. Also so stelle ich mir jedenfalls gesellschaftlichen Diskurs halt vor. Nicht, dass einer sich durchsetzt und die anderen dürfen das dann tun, was derjenige will. Und dummerweise gibt es immer eine andere Seite des Zauns und es reicht nicht immer nur das eigene Grundstück zu betrachten, das mal in dieser Analogie halt zu betreiben. Und das hat mich halt zu dem Gedanken gebracht, dass es wahrscheinlich gut ist, einfach so viel wie möglich Aufklärung zu betreiben. um den Kundinnen und Kunden, um die geht's mir nämlich im Kern, möglichst gute Möglichkeiten zu geben, einfache, niedrigschwellige Möglichkeiten zu geben, Gutes von weniger erstrebenswerten Coaching unterscheiden zu können. Und das ist einer der Gründe, nicht der einzige Grund, warum ich jetzt angefangen habe. Vor 3 Wochen habe ich damit begonnen, hast du wahrscheinlich auch gesehen, das Coaching-Manifest, was ich geschrieben habe, Stück für Stück zu veröffentlichen. Warum Stück für Stück? Nicht, weil ich es erst schreiben muss, es ist fertig. Ich habe es hier, ich kann es zur Not beweisen. Aber ich möchte es Stück für Stück diskutieren, weil es hat halt 11 Teile. Und ich möchte über jeden dieser 11 Teile eine öffentliche Diskussion führen und nicht eine Hinterzimmerdiskussion, weil ich mir so halt eine echte Diskussion vorstelle, dass sie für alle nachvollziehbar, für alle lesbar in der Öffentlichkeit halt transparent ist. Und wenn diese 11 Teile veröffentlicht und diskutiert sind, was dann ungefähr 8 Wochen der Fall sein wird, 7, 8 Wochen, möchte ich dieses Manifest als Grundlage nehmen für unsere eigene Agentur. Du weißt, ich habe eine Coach-Agentur, die ich auch vor über 20 Jahren schon gegründet habe. Da sind sehr viele Coaches drin, über 1000 Coaches bei uns in der Agentur. Und für die,
ich hätte das immer zusammen mit dem DB, mit dem Verband gedacht. Alles klar.
Ich habe ja die Datenbank, die Raun Coach-Datenbank, auf der das alles ursprünglich mal beruhte, ist ja älter als der DBVC. Auch das wissen viele nicht.
Nee, das
vielleicht
eine
gute
ich
Möglichkeit,
auch nicht,
das hier auch zu sagen. Ja, also die Raun Coach-Datenbank ist schon 2002 gegründet worden, also schon 2 Jahre älter. Und davor gab es auch noch ein anderes System, das war der Coaching Index, der ist noch ein Jahr älter.
An den erinnere ich mich tatsächlich noch, ja.
Ja, das war die Ausbildungsdatenbank. Die ist jetzt mittlerweile auch ein Teil unserer Agentur, ne, wo wir auch versuchen, seriöse Ausbildungen zu vermitteln. Es geht ja nicht nur um die Vermittlung von Coaches. Und es gibt aber nicht den Coach und es gibt nicht die Ausbildung. Viele fragen mich ja immer, haben Sie nicht eine Top-10-Liste der besten Coaches und der besten Coaching-Ausbildung? Und damit fängt das Elend schon an. So eine Liste kann es gar nicht geben, weil die Bedürfnisse der Menschen so unterschiedlich sind, dass es nicht die Ausbildung geben kann und auch nicht den Coach. Das hängt ja immer vom Thema ab und von der Zielsetzung und von der Ausgangssituation. Und die ist halt bei jedem Menschen anders. Da muss man dann halt ein bisschen genauer halt hinschauen und den Leuten Entscheidungskriterien an die Hand geben, die sie dann selber nehmen können. Das ist so mein Ideal, um zu überprüfen, passt das? Und Qualität im Coaching ist für mich Passung. Und neben der Qualifikation, ne? Und wenn die Passung halt gegeben ist, also dass ich den für mich passenden Coach oder die für mich passende Coaching-Ausbildung für mein Anliegen, zu meiner Person, zu meiner Zielsetzung passenden Menschen gefunden habe oder Ausbildung gefunden habe, dann erst kann ich beurteilen, was gut ist und was schlecht ist und oder weniger gut, wie immer man das halt bezeichnen möchte. Und für unsere Agentur wird das Manifest eine Grundlage. Das Manifest ist keine Coaching-Definition. Coaching definieren sollen die Verbände, das können die, das haben die auch alle schon gemacht. Ich muss jetzt nicht die 100. Coaching-Definition schreiben. Ich habe auch vor den Verbänden schon Coaching-Definitionen geschrieben, ich habe ja auch Bücher dazu veröffentlicht, das weißt du ja. Und viel von meinen Definitionen ist ja auch eingegangen in die Definition von auch, glaube ich, sogar mehreren Verbänden, was mich ja auch freut. Nichtsdestotrotz sehe ich da gar nicht meine Aufgabe drin, sondern was ich mit dem Manifest will und wollte, ist Folgendes. Mir geht's darum, zu beschreiben, welche Absichten und Ziele Coaching hat. Ja, das ist was anderes, als eine Definition zu beschreiben. Also worauf zielt Coaching eigentlich ab? Und wenn du das trennscharf beschreibst, und ich behaupte, dass ich das mit dem Manifest halt kann, und zwar nicht über hunderte von Seiten, sondern das Manifest wird dann am Ende 2, 3 Seiten lang sein. Also so, dass es noch jeder Mensch in einer schnellen Zeit gut lesen kann. Dann wird dir sehr viel klar, was nicht gutes Coaching ist. Weil das über die Absicht einer Profession im Idealfall sehr schön beschreiben kannst, woran man erkennen kann, dass das, was einem da gerade angeboten wird, vielleicht nicht gutes Coaching ist. Ich habe jetzt was geschrieben über das Thema Qualifikation in meinem Manifest. Ich habe jetzt unlängst was geschrieben über das Thema Manipulation. Ich habe was über die grundsätzliche Zielsetzung von Coaching geschrieben. Es gibt nämlich eine. Meiner Meinung nach, und das haben wir ja auch schon öffentlich diskutiert, und da hat keiner widersprochen, was mich ja auch freut. Das zeigt, dass ich es offensichtlich schon ganz gut vorgedacht habe. Und es haben sich ja hunderte von Leuten daran beteiligt. Die haben es ja gelesen, ich habe es ja gesehen. Tausende Male, ich glaube 27.000 Mal aufgerufen worden. Das finde ich schon relativ gut. Die Leute lesen das, die Leute stimmen dem zu. Und es gibt zum Beispiel einen Punkt, den will ich einfach mal herauskehren, weil er mir persönlich auch wichtig ist. Coaching nimmt prinzipiell nichts weg. Sondern Coaching in meinem Verständnis, das ist ja natürlich erstmal mein Verständnis, was sich in dem Manifest halt ausdrückt, gibt immer was dazu. Das ist ein Unterschied, ob ich jemandem was wegnehme und durch was anderes ersetze, nehmen wir mal an, das würde so funktionieren, oder ob ich was dazugebe. Meine Logik ist immer, Klientinnen und Klienten können nach dem Coaching immer noch das Gleiche wie vorher, wenn sie es wollen. Und es gibt immer gute Gründe, ein altes Verhalten zu aktivieren. Sie lernen aber im Idealfall, was ich nicht versprechen kann, weil das eine Prozessberatung ist, auch einen anderen Weg zu gehen. Und dann können Sie wählen. Sie können es halt immer noch so machen wie vorher. Sie können aber wählen, es auch anders zu machen. Können es auch umsetzen im Idealfall.
Erhöhung der Wahlmöglichkeit.
Das ist für mich Freiheit. Wer nicht wählen kann, der ist nicht frei. Und das ist für mich, so, das wird ja häufig so hochgehoben, ja, Wege zu innerer Freiheit, finde ich auch wichtig, dass man sich mit solchen Themen halt beschäftigt. Das ist ein ganz konkreter Weg zu innerer Freiheit, dass man lernt zu wählen und dass einem nichts weggenommen wird durch ein Coaching. Und manche behaupten ja, ja, das ist ein anderer Mindset, ja, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Dein alter Mindset ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt, und musst ihn ersetzen durch einen neuen Mindset. Das finde ich falsch. Ich finde, es der Mindset, den du jetzt hast, der hat dich im Guten wie im Schlechten, wie das immer ist im Leben, dahin gebracht, wo du jetzt gerade bist. Und das Leben und deine Freunde und viele andere tausend Faktoren. Das ist nämlich nicht der Mindset alleine und der große Zufall, der über uns alle dann herrscht. Und so schlecht kann der Mindset nicht sein, weil wenn ich jetzt zu mir sage, mein Mindset ist schlecht, dann sage ich nämlich auch, ich bin schlecht, weil ich habe ja diesen Mindset gehabt. Und ich habe ihn angenommen, ich habe ihn übernommen, was auch immer. Das ist eine Selbstabwertung und es ist eine Selbstsabotage, die von vielen schlechten Coaches genauso praktiziert wird, um den Leuten ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Selbstwertgefühl einzureden, damit sie ihn anschließend einen Kurs verkaufen können. Ich sage von meinem eigenen Verständnis, so schlecht kann das nicht sein. Mhm. Es reicht vielleicht, genügend Druck zu haben, eine innere Not, was dran zu verändern. Aber es hat dich immerhin dahin gebracht, wo du jetzt bist, im Guten, wie auch im Schlechten, aber auch immer im Guten. Und jetzt versuchen wir doch, was dazu zu bringen, was da drauf zu legen, was zu ergänzen, aber nicht was wegzunehmen. Und da kann jemand wählen. Das ist zum Beispiel für mich eine grundlegende Absicht im Coaching. Und auch daran, an dem Beispiel, glaube ich, kann man schon erkennen, dass man dadurch durchaus gut differenzieren kann. Was für eine Haltung habe ich gegenüber dem Klienten? Sehe ich einen Klienten als Defizitwesen, was falsch ist und was korrigiert werden muss? Oder sage ich, da ist ein Mensch, der hat seine Themen, wie wir alle. Das hat ihn aber immerhin dahin gebracht, dass er es erkannt hat und er oder sie will jetzt daran ändern. So schlecht kann das nicht sein. Also da habe ich viel mehr Wertschätzung. Und ich versuche dann auch in einer stärkenorientierten Art und Weise und nicht in einer defizitorientierten Art und Weise was zu helfen, dass jemand da, ne, was zusätzlich für sich halt entwickeln kann. Das kann ich ja nicht machen. Ich gebe ja jemandem nichts, sondern ich helfe jemandem, sich selbst was zu entwickeln oder selbst was zu finden. Bestenfalls. Wenn es überhaupt so funktioniert. Und das ist für mich eine grundsätzliche Absicht von Coaching. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Wenn ich ein Manifest schreibe, was die Absichten und Ziele von Coaching beschreiben kann, und ich behaupte mal, dass ich es ja geschrieben habe.
Wir werden das auch verlinken können, oder?
Wir werden das verlinken. Ja, ich werde es ja jede Woche veröffentlichen. Das wird dann auch in der Agentur stehen. Und ich werde dann auch von unseren Coaches halt erwarten, dass sie sich dazu bekennen, ja, ich bekenne mich, wie es so schön halt heißt. Und gilt natürlich auch im Umkehrschluss, wer das nicht möchte, der wird dann in Zukunft auch nicht mehr Teil unserer Agentur sein. Da bin ich auch sehr klar, weil für mich, wie ich am Anfang unseres Gespräches sagte, stehen wir an einem Scheideweg, da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein und sagen, bekenn Farbe. Und deswegen dieser gewählte Weg in der öffentlichen Diskussion, nicht ich denke mir selber irgendwie was aus. Das ist der Ausgangspunkt, das ist nicht der Endpunkt. Und das ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu betonen. Wenn das aber so ist, und ich behaupte, dass es so ist, dass ich die Absichten und Ziele von Coaching in einem Common Sense definieren kann, nicht nur aus mir selbst heraus. Da hat das eine ganz gravierende Auswirkung, über die ist überhaupt noch nicht diskutiert worden. In der gesamten mir bekannten Literatur noch nie diskutiert worden.
Ja.
Sondern es ist immer das Gegenteil behauptet worden. Nämlich, dass alle Coaches behaupten, dass sie neutral sind. Und das stimmt nicht.
Neutralität gibt es ja nicht.
Gibt es nicht. Weil Coaching ist nicht neutral. Coaching hat eine Ideologie. Das muss man auch mal in dieser Deutlichkeit. Habe ich noch nie irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, Coaching hat eine Ideologie. Hast du das mal irgendwo gelesen?
Muss ich jetzt mal verdauen? Sag mal, was du dahinter jetzt argumentierst.
Naja, wenn ich sage, Coaching hat eine Absicht und ich kann sie beschreiben, indem ich halt sage, da kommt zum Beispiel was, das ist jetzt nur ein Beispiel, da kommt was dazu, ich nehme nie was weg.
Ja.
Dann ist das erstmal eine Grundideologie. Das muss man ja nicht so sehen. Ja, das kann man ja auch anders sehen. Man kann ja sagen, ich lösche, ja, und ich ersetze und ich reprogrammiere und ich, ne, neuromäßig mache ich dieses und jenes. Und das ist aber nicht meine Vorstellung und offensichtlich auch die Vorstellung nicht von der Mehrheit. Sondern ich sage, es gibt eine Ideologie und diese Ideologie basiert auf einem Freiheitsprinzip, nämlich wählen zu können. Und
also Freiheit auch Komplexität ist eine Ideologie. Zu erhöhen, das ist ja eigentlich
Komplexität
auch.
Erstmal zu erhöhen und nicht zu erniedrigen. Da kommt jemand und möchte, ich will es ganz dicht und eng haben und ich sage, wir machen jetzt mal den Fokus auf. Hui, ne, ja. Da muss man erstmal mit umgehen. Und das ist vielleicht auch nicht für jeden was. Coaching ist nämlich nicht eine Methode für jeden und auch nicht für jeden in jeder Situation. Sondern Coaching kann Menschen, nur bestimmten Menschen, in einer bestimmten Situation helfen, wenn man das so versteht. Und das ist die Ideologie von Coaching, über die wird überhaupt nicht geredet. Nochmal, Coaching ist nicht ideologiefrei, kann es gar nicht sein, denn Coaching hat implizite Absichten. Diese Absichten mögen aus einer bestimmten Perspektive gut sein, aber es sind Absichten. Coaching hat in diesem Sinne immer eine Hidden Agenda. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen, als ob Coaching, es ist vollkommen offen, es ist wertneutral, ja, ich bin allparteilich. Das ist das, was ich immer von den Coaches halt höre. Und wenn man mal genau hinschaut, haben sie ja doch schon eine Idee, wie Veränderung funktioniert. Sie haben schon eine Idee, was gut ist und erstrebenswert ist und was falsch ist und Leute klein macht. Und das nennt man Ideologie. Das ist für mich der Punkt, wo ich sage, es ist gar nicht schlimm, dass Coaching eine Ideologie hat, aber es ist geheuchelt, so zu tun, als ob sie es nicht hätte. Dann lasst uns doch genau das, versuche ich mit dem Manifest, diese Ideologie herausarbeiten, damit das, wo man vorher, das ist der Elefant im Raum, den keiner sehen wollte, dass Coaching eben nicht ideologiefrei ist, sondern Coaching hat eine Ideologie und wir versuchen, sie sichtbar zu machen und wir versuchen auch dafür zu stehen und lassen uns auch dabei beforschen und wir müssen uns auch korrigieren, wenn wir zu der Erkenntnis kommen, wir haben falsch gelegen. Aber all das kann man nur machen, wenn man es öffentlich macht, wenn man es sichtbar macht, wenn man es transparent macht und wenn man darüber reflektiert und es korrigiert, wenn sich herausstellt, dass es falsch ist.
Ja.
Und wenn man das alles ignoriert und sagt, ich habe recht und ich bin wertneutral, macht man sich lächerlich.
Ich würde das für mich mal einordnen. Ich würde das unterstützen im Sinne von Coaching. Jetzt, wie du das erklärst, kann ich das total nachvollziehen. Ich glaube aber, dass der Coach in diesem Sinne keine eigene Agenda und keine eigene darüber hinausgehende
das sollte er zumindest nicht in dem Auftrag.
Das wäre jetzt so das, wie ich das für mich einordne.
Gib dir ein Beispiel. Und weil es kommt aus deinem Buch. Ich habe es gelesen. Du hast einmal geschrieben an einer Stelle, dass du engagiert wurdest von einem Unternehmen für eine Führungskraft im Unternehmen. Und in dem Moment, wo diese Übergabe stattfindet, hast du, glaube ich, geschrieben, ist der Kunde ist der Auftraggeber. Das heißt, nicht mehr das Unternehmen ist der Auftraggeber für dich. Richtig?
So habe ich das gesehen,
Habe ich richtig in Erinnerung. Und das ist ja eine Ideologie. Eine, die ich teile.
Wenn du es so sagst, ja. Ich bin jetzt verunsichert, aber...
Ja, du kannst ja sagen, nö, wer bezahlt, das Brot ich esse, das Lied ich singe. Gibt genügend Leute, die also das so sehen.
Nein. Also da
bin ich... Ja, ist auch eine Ideologie.
So habe ich das nie gehandhabt.
Genau. Aber wir wissen doch, es gibt eine Menge Berater, Coaches, Consultants, Facilitators, nenn es, wie du es willst, Moderatoren, Trainer, you name it, die genau dieses Lied singen.
Ja.
Die sagen, der Kunde bezahlt und ich liefere. Peng. Ende der Geschichte. Und ich will das nicht bewerten. Ne? Ich will das nicht bewerten. Ich will nur sagen, guck dahin, da ist eine Ideologie. Die Bewertung, da sehe ich dann die Wissenschaft. Die sagen, das ist förderlich oder das führt zu Ergebnissen und das führt nicht zu Ergebnissen. Wenn wir ergebnisorientiert arbeiten, auch wieder eine Ideologie, dann wollen wir das eine und das andere wollen wir nicht. Aber wir brauchen die Diskussion über Ideologie und es ist naiv zu glauben, wir hätten keine. Also du hast als Coach eine Ideologie, wenn du sagst, das ist jetzt mein Auftraggeber und das ist nicht mehr die Firma. Das ist dein inneres Bild. Man kann das so sehen, nochmal, ich schätze das, aber man muss es nicht so sehen. Und andere sehen es auch anders, das wissen wir. Das wissen wir, weil auch andere Coaches sehen es auch anders. Ne? Ja, und die haben halt eine andere Ideologie. Die sagen, ist mir alles wurscht, Hauptsache die Kasse stimmt. Ist auch eine Ideologie. Keine, die wir wahrscheinlich so teilen würden.
Glaube ich.
Ja, also es ist eine Weltsicht, eine Art und Weise, in die Welt und auf die Welt zu schauen. Und man kann das so sehen. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, es gibt genügend Leute, die das so sehen. Aber selber von sich zu behaupten, ich hätte keine Ideologie. Selbstverständlich habe ich eine. Es gibt keine ideologiefreien Menschen. Und der rosa Elefant oder der große Elefant im Raum ist es, von sich selbst zu behaupten, man hätte keine. Ich sage, ich habe eine und ich mache sie transparent. Und da muss ich auch zu stehen. Und da muss ich es auch begründen können. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich einfach eine Ideologie übernommen. Das passiert übrigens am häufigsten, dass Leute eine Ideologie haben und weil sie von irgendjemandem anderen, meistens den Eltern, Lehrern, Vorgesetzten übernommen haben, ist ihnen das überhaupt nicht bewusst, dass sie eine haben. Und sie denken dann, sie wären ideologiefrei und wertneutral. Sind wir nicht. Können wir gar nicht. Ja, wir sind Menschen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen ideologiefreien Menschen kennengelernt. Der kann so spröde und sachlich sein, wie er will, dann ist das halt die Ideologie. Weißt du, das ist ja Selbstbetrug. Der ist extrem weit verbreitet unter Coaches, wie ich immer wieder feststelle. Und ich habe mit Ideologie kein Problem, weil hat sowieso jeder eine. Aber wenn du eine hast, mach sie transparent und sei so reflektiert, dass du sie begründen kannst. Ja. Wir sind beide offensichtlich, glaube ich, das hat unser Gespräch so ergeben, widersprich mir, wenn du es anders empfindest, Freunde der Freiheit. So möchte ich das mal formulieren. Mir ist Freiheit, Verantwortung und die daraus resultierende Selbstverantwortung sehr wichtig. Ich versuche das in meinem Leben umzusetzen, privat, beruflich, bin ja ein Mensch. Ich versuche das zu fördern, weil ich das für gut halte. Es gibt viele Systeme auf diesem Planeten, Unternehmenssysteme, Organisationssysteme, Gesellschaftssysteme, die haben es nicht so mit Freiheit. Du weißt genau, wovon ich rede. Die haben es nicht so. Und machen wir uns keine Illusion, teilweise sind die extrem wirtschaftlich erfolgreich.
Definitiv.
Ja, also Freiheit als Wert zu wählen unserer Ideologie, heißt ja nicht, dass das der einzige Wert ist, den es gibt.
Definitiv
das haben
nicht.
Wir beide, haben uns das so mal ausgedacht oder wir haben es übernommen oder was auch immer, wie es in uns halt entstanden ist. Aber man muss das nicht so sehen. Man kann das auch anders sehen. Und genau das zu reflektieren, halte ich für extrem wichtig, wenn wir aus Coaching eine ernstzunehmende Profession machen wollen. Nehmen wir mal ein anderes populäres Beispiel. Eine anerkannte Profession, die ärztliche Kunst, die Medizin. Ja? Da gibt's ja den Hippokratischen Eid. Das ist ja die Grundideologie der ganzen Medizin, der Hippokratische Eid, den ja alle noch mehr oder weniger gefühlt und in echt halt schwören müssen, den Leuten da halt so lange zu helfen, wie es halt nur irgendwie geht, sämtliche Maßnahmen da zu ergreifen, Schaden von den Leuten abzuwenden und so weiter. Und das Interessante an diesem Hippokratischen Eid ist, weil der so früh am Anfang, Hippokrates ist ja schon lange tot, wie wir ja wissen, weil der so früh am Anfang stand, war halt im Prinzip von Anfang an klar, das ist die Ideologie, die gesetzt ist. Was ist denn der Hippokratische Eid von Coaches? Den gibt's nicht. Haben wir nicht. Ne? Prozessberatung oder Sportanalogien, Therapie,
oder
Methoden.
Doch Rogers oder was, ne?
Oder doch Rogers oder gewaltfreier Kommunikation oder Kurzzeitberatung oder lösungsorientiert.
Da sind
wir
ganz
haben
viele
keinen Hippokratischen
Ideologien.
Eid als Coaches. Genau, es gibt ganz viele. Und da, wo es halt ganz viel gibt, gibt es am Ende dann halt auch ganz wenig, nämlich und dann viel Wildwuchs und viel Chaos. Und das ist der Markt. Und deswegen habe ich das Manifest geschrieben. Nicht, weil ich jetzt so geil bin und das alles besser weiß als alle anderen, sondern weil ich mir darüber klar geworden bin, dass wir eine Ideologie haben, dass wir nie darüber reden. dass wir das transparent machen müssen und sichtbar, dass wir uns vielleicht auch, wenn wir eine echte Profession sein wollen, darauf einigen müssen. Und wenn das gelänge und genügend Verbände dann letzten Endes, das mache ich ja nicht alleine mit meiner Agentur, Verbände da dann halt mitziehen. Und ich habe ermutigende Signale aus dem Hintergrund heraus erhalten, um es mal so umschreiben. Dann glaube ich, brauchen wir keine Leine für den wilden Hund. Dann reguliert sich nicht von alleine etwas. Das ist naiv. Von alleine reguliert sich nichts. Also Regulation muss immer irgendwo eine Form von Kontrolle halt haben. Aber das könnte uns helfen, dass die Abzweigung noch auf den Weg führt, den ich für glücklicher halte als das, was ich momentan erarbeite.
Ja.
Also jetzt habe ich ganz viel geredet, aus meiner eigenen Begeisterung heraus. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Aber das ist mir wirklich wichtig.
Nee, überhaupt nicht.
Und ich hoffe,
ich habe versucht,
bei dir
zu
eine gute Resonanz aus.
Ich glaube, dass das auch in mir eine Resonanz auslöst. Ich muss, glaube ich, nochmal mit dem Begriff Ideologie in mich gehen. Aber wenn du das so schilderst und mit diesen Beispielen untermalst, kann ich das total vertreten, weil ich ja auch jemand bin, der sehr viele unterschiedliche Ansätze, wahrscheinlich in deinen Worten auch Ideologien kennengelernt habe, die aber durchaus einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Und insofern kann ich das tragen, wenn man es auch auf Coaching bezieht.
Nehmen wir das Beispiel, würdest du eine Methode einsetzen? Bleiben wir mal auf einer methodischen Ebene, von der du weißt, dass sie die Freiheit deiner Klientin oder deines Klienten einengt.
Nein, ich bin überhaupt nicht methodengebunden, grundsätzlich nicht.
Ja, es muss ja auch keine Methode sein, irgendeine Form von Interaktion.
Nein.
Ja, oder würdest du von dir sagen, ich finde eine Haltung gut, mit Menschen so umzugehen, dass ich die möglichst fokussiere und in ihrer Freiheit damit halt auch fokussiere, muss man freundlich zu umschreiben. Ne? Fokus,
nein.
Man muss ja nicht sagen, ich zwinge jemanden zu irgendwas. Ne? Und das ist doch schon Ideologie.
Mhm.
Weil ich kenne ja auch eine Menge Leute, die sagen Fokus, Fokus, Fokus.
Sehr, sehr viele sogar,
okay.
Auch bezogen
okay.
Mit Coaching.
Kann man so machen. Ne? Ich sage ja nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, sei dir darüber bewusst, Freiheit und Fokus passt vielleicht nicht immer zusammen. Muss man drüber reden.
Nee, also insofern ne?
Und für
kann
die
ich
einen,
das...
Für die einen Klienten ist die Ideologie vielleicht förderlicher als die Ideologie. Dass es nicht die allein glückselig machende gibt, ist, glaube ich, auch klar. Du kannst das für dich auch vielleicht ist der Begriff Ideologie als Wort für dich irgendwie negativ besetzt. Du kannst das
ja,
für dich
vielleicht,
halt auch
weil ich aus so einem sehr christlichen Haushalt komme, weiß ich nicht. Aber irgendwie muss ich mit dir, ich komme damit klar. Ne? Also
für mich
so
ist er neutraler
ja
als Begriff. Ne? Ich hab den nicht so... Ich bin da auch nicht, trotz meines Vornamens, nicht so christlich geprägt. Und ich versuche das, neutral kann ich es ja nicht nehmen, aber schon mit ein bisschen Abstand halt zu betrachten, diesen Begriff. Und ich verwende ihn auch, sage ich auch ganz klar, bewusst auch ein bisschen provokant, weil ich da auch aufrütteln möchte. Weil ich da so einen Elefanten im Raum halt ahne, über den halt nicht gesprochen wird. Weil es geht ja immer um Neutralität, Allparteilichkeit, bla bla bla.
Bla 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 wird überall immer wieder zitiert, ja.
Und dann da fragt keiner hin, es hinterfragt niemand. Ne? Alle sagen, ja, genau, so bin ich auch, richtig. Und so
naja,
muss man
es
ja auch
ist ja so ähnlich
sein.
Wie systemisches Coaching als Qualitätsmerkmal.
Ich bin ja auch systemisch, ich arbeite nur systemisch.
Genau,
ich kann
dann
gar nicht
sehe ich
anders.
Diese Leute bei mir und ich merke, da hat keiner auch nur annähernd ein ähnliches Verständnis, erstens wie ich und zweitens voneinander und alle waren in Ausbildung. Ne? Also deswegen glaube ich, ist das schon sehr wichtig, weil wenn du das so formulierst, muss man auch darüber nachdenken und das fordert auch eine gewisse Reflexion und Komplexität.
Und es ist meiner Meinung nach, vielleicht liege ich da falsch, aber dann würde es sich auch, glaube ich, da lohnen, darüber zu diskutieren. Das ist für mich die Grundlage von der Profession.
Mhm.
Wenn du das mal durchdekliniert hast und da eine Klarheit halt hast. Und wenn es nur eine Klarheit über die Unklarheit ist, ne, wie agree to disagree, okay. Aber dann wissen wir wenigstens, da ist ein Elefant im Raum. Ja, und ist mir egal, ob der Rüssel jetzt länger ist als der Schwanz oder andersrum, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, da ist erstmal ein Elefant.
Mhm.
Und dann müssen wir darüber reden, was wir für erstrebenswert halten. Und ja, in der Medizin gibt es Dinge, die hält man für erstrebenswert seit Tausende von Jahren. und in der Religion und in anderen seriösen Berufen gibt es halt sehr klare Deutlichkeit darüber. Da ist sehr früh, häufig sogar am Anfang, über diese Ideologie diskutiert worden. Ich glaube, dass wir einer der Gründe für diesen Wildwuchs ist, dass wir viele Scheindebatten führen, aber diesen Kern, ich halte es für einen, noch nicht ausreichend diskutiert haben.
Und ich hoffe, dass er wirklich diskutiert wird, weil ich glaube, die anderen Möglichkeiten von Regulierung scheinen mir nicht so attraktiv, ne? Weil sie in Bürokratismus...
Ja, wie gesagt, du kannst regulieren über Zwang, ne? Also dann nimm halt eine Hundeleine. Und ich garantiere dir, du kriegst sowieso nur die Hunde, die man gar nicht hätte anleihen müssen. Und die anderen, die kriegst du gar nicht.
Die kriegst du gar nicht.
Die laufen weg. Ja, die laufen weg und die nennen sich dann XYZ. Die wandeln sich eh sehr schnell von den Begrifflichkeiten. Die sind sehr modebewusst und wechseln dann auch mit der Mode die Begriffe. Die haben sich früher ja auch anders genannt. Gleiche Angebot. Ja, diese ganzen Großgruppenveranstalter, so nennen
die. Hießen die früher immer, ne? Trainer wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung.
Ja, Erfolgstrainer, ja. Ne? Ja, Deutschlands sowas. Erfolgstrainer Nummer 1, 2, 3, 4, sucht dir irgendwas aus. Ne? Und die kriegt man meiner Meinung nach, ich kann mich da nur wiederholen, halt nicht. Und wir müssen uns auch weniger an denen abarbeiten, von denen wir uns unterscheiden wollen, sondern vielmehr sollten wir auch über unsere eigene Kernprägnanz nachdenken. Ein Begriff, den ich von Bernd Schmidt übernommen habe, den ich sehr gut finde. Mhm. Immer über unser Kern halt nachdenken, aber dann eben auch wirklich reflektiert und nicht aus so einer, ich sag's jetzt mal gemein, naiven Gutmenschenhaltung heraus, die über vieles so ein Saft gießen will, so eine Soße gießen will, so eine Harmoniesoße gießt. Wir haben uns alle lieb, piep, piep, piep. Ne? Und in Wirklichkeit werden damit jede Menge Konflikte, die selbstverständlich in der Branche existieren, zugegossen, scheinbar aber nur zugegossen. Denn natürlich gibt es einen Wettstreit zwischen den Coaches. Mhm. Selbstverständlich gibt es einen Wettstreit zwischen den Ausbildungsinstituten, auch wenn viele das Gegenteil behaupten. Das ist natürlich nicht immer ein super aggressiver Wettstreit, das will ich nicht damit sagen. Aber es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die eine Coaching-Ausbildung machen wollen. Und es gibt viele, sehr viele, eine steigende Anzahl von Ausbildungsanbietern. Das meine ich mit Wettbewerbssituation. Nicht, dass der eine dem anderen direkt sozusagen den Kunden wegschnappt. Aber das ist halt der Markt, ja. Und das Gleiche gilt halt auch für die Coaching-Verbände. Es gibt x Coaching-Verbände. Wenn wir das so halt aufzäumen, das Pferd, dann wird's halt nichts. Auch da ein schönes Zitat von Bernd Schmidt, den ich da gerne wiedergebe, ich ihn wirklich als Freund und auch als Mentor sehr zu schätzen gelernt habe, ist auch Gründungsmitglied im DBVC gewesen. Er hat mal gesagt, von der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Also von einem Extrem ins andere kommen. So, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bart ausgießen. Mhm. Ich weiß, das werden jetzt einige nicht sehr gerne hören, aber ich möchte mal als Beispiel das Psychotherapeutengesetz hier reinbringen. Und ich kenne auch einige Leute, die daran mitgewirkt haben, an dem Zustandekommen dieses Gesetzes, sind bis heute davon überzeugt, dass es das richtige Gesetz halt war und ist, bis heute. Und ich sehe das ein bisschen differenzierter. Es hat seine Vorteile mit sich gebracht, die sind aber auch zu einem hohen Preis erkauft worden. Mhm. Und das sehen wir auch aktuell, ne? In der Psychotherapieversorgung der Bevölkerung katastrophal. Anders kann ich dieses Wort nicht gebrauchen. Es hat seinen Grund, warum es ja Analysen gibt, die davon ausgehen, dass der Haupteinsatzzweck von KI Selbsttherapie ist.
Ja.
Oder dann KI-Therapie.
Würde mein subjektiver Eindruck und diverse Ausschnitte aus Podcasts im KI-Bereich würden das unterstreichen.
Da sind wir mittlerweile angekommen.
Blick in der Generation meines Sohnes, ja.
Ja, Coaching, genau. Therapie.
Mhm. Ja.
Brauche ich dann überhaupt noch einen Coach? Ja, kann das nicht irgendwie ChatGPT gleich mit übernehmen? Mit dem richtigen Prompt? Der kann ja 4 Seiten lang sein, der Prompt. Da kannst du einiges aus so einer Maschine herauskitzeln. Einiges.
In einem bestimmten Bereich definitiv. Und ich glaube, gerade im Therapiebereich arbeitet man natürlich auch sehr stark in diese Richtung. Hat sicherlich auch Kostengründe. Ja,
Absolut, ja.
Und klar. Ist gefährlich, würde ich sagen, ja. Also ich halte es für gefährlich.
Naja, weiß nicht, ob es gefährlich ist, aber es ist auf alle Fälle etwas. Ja, ich halte es
für gefährlich, nicht zu differenzieren an der Stelle.
Ja, das ist, da bin ich total.
Also ich halte es nicht für gefährlich, generell mit KI zu arbeiten. Ich halte aber das, was ich gelesen habe, ja, also ich glaube Ethikrat und einige beschäftigen sich damit, für insofern gefährlich, als ich glaube, die Ebene einer Differenzierung dort noch nicht ist oder schwer eingebracht werden kann.
Ich gebe dir mal ein Beispiel zum Thema KI, was meiner Meinung nach zu wenig diskutiert wird. Es wird diskutiert in Teilen, aber ich glaube, vielen ist nicht klar, was das bedeutet. Künstliche Intelligenz, so wie wir sie momentan kennen, haben keinen Körper. Mhm. Und schon gar nicht einen menschlichen Körper. Das klingt jetzt erstmal total banal, aber jeder Mensch, der sich mit der Psyche von Menschen auseinandergesetzt hat, weiß, wie wichtig Embodiment ist und wie wichtig der Körper ist. Mhm. Biologischen und somit auch sozialen und psychologischen Bedürfnisse ergeben sich zu einem Großteil aus unserer Körperlichkeit heraus. KI hat gar keinen Körper. KI hat keinen Hunger. KI hat keinen Durst. KI hat noch
hat
nie...
Hat keine Bedürfnisse, kein...
Hat noch nie den Drang verspürt, auf die Toilette, auf die Toilette gehen zu müssen. Hat keine... Marker kennt keinen Schmerz, ja, weder körperlich noch seelisch. KI hat kein Bewusstsein, sondern nur eine Bewusstseinssimulation.
Da gibt es einige, die streiten darüber, aber ich glaube, da muss man den Bewusstseinsbegriff, ich würde das auch so sehen, ja.
Also ich kann, in diesem also solange Sinne mir, nicht. Ich habe eine sehr, sehr griffige Definition von Bewusstsein, was das anbelangt, nämlich im Sinne sich seiner Selbstbewusstsein und auch in Frage stellen könnte. KI kann das nicht. Und das kann man an einem Punkt nach wie vor hervorragend erkennen. Das ist ein ganz einfacher Test. KI kann keine Witze erfinden. Weil Humor, echter Humor, braucht Bewusstsein. Und KI kann nur Bewusstseinssimulation. Das reicht nicht. Die kann Witze erzählen, sie kann Witze reproduzieren. Aber eine KI kann keine Witze, also ich habe noch nie eine KI bis jetzt kennengelernt, die richtig gute Witze erfindet.
Ja, nee, die
nicht
waren
auf dem
immer
Niveau von Fips Asmussen, die waren immer
sind,
schlecht.
Ja.
Ja, und sie weil sie es nicht versteht, ja, weil sie die Essenz nicht versteht. KI hat ein Motiv, KI will nichts. Ja, sie hat keinen Körper, sie kann nichts wollen, sie hat es nicht gelernt, sie hat auch keine Notwendigkeit, sie hat keine Motivation, sie hat keine Angst. Ja. Sie hat kein Bewusstsein, sie hat keine Empathie, sie hat keinen Körper und sie hat keine Angst zu sterben. Mhm. Und KI erfüllt, wenn ich sie so zugegebenermaßen einseitig beschreibe, alle Merkmale eines Soziopathen.
Total. Und
dem willst du dich coachen lassen? Viel Spaß. Ist interessant, ne? Wie viele Soziopathen sehr interessant sind. Mhm. Aber dem willst du dich anvertrauen? Spannend. Also sehr spannend. Ne? Da wird es noch viele Diskussionen drüber geben. Was wir halt machen ist, wir vermenschlichen nicht nur Tiere, sondern was wir gerade machen, wir vermenschlichen künstliche Intelligenz. Mhm. Wir geben der menschliche Eigenschaften und die hat sie nicht. Sie simuliert sie. Sie hat keinen Körper. Sie hat keine Psyche. Sie hat keine Motivation. Sie hat kein Bewusstsein. Sie hat keinen echten Humor. Sie hat keinen Schmerz. Sie hat nicht gelitten. Sie hat keine Erfahrungen gemacht wie mir.
Ja.
Ja, sie kann nicht reflektieren, weil sie kein Bewusstsein hat. Es ist ein Large Language Model. Sie kann auf unglaublich viel Faktenwissen zugreifen, aber Fakten müssen immer interpretiert werden, wenn man was damit machen will. Und dafür brauche ich Kontextwissen. Wenn ich keinen Körper habe, lebe ich nicht in einer Welt. Und dann fehlt mir ganz viel an Kontextwissen. Und das heißt, wir, weil die KI so schön sprechen kann, weil die so gut sprechen können, weil wir uns mittlerweile mit der so gut unterhalten können. Wir vermenschlichen die KI und geben ihr damit eine Kompetenz, die sie gar nicht hat. Hm. Und für mich noch, ich habe keine Angst vor KI, im Gegenteil. Ne? Ich mag das für kreative Prozesse, finde ich das super. Überhaupt insbesondere für kreative Prozesse, Sachen nochmal auch zusammenzufassen und aber auch mich Ideen auf Ideen bringen zu lassen.
Noch weitere Fragen, noch weitere Ideen.
Ja, noch weitere Ideen. Weißt du, wenn du einer KI sagst, ich habe das mal mit meinen Kindern ausprobiert, ich habe noch kleine Kinder, die wünschten sich eine Geschichte mit Hexen und Dinosaurier. Mhm. Findest du jetzt so nicht direkt bei den Gebrüdern Grimm. Ne? Weißt du auch noch. Aber wenn ich ChatGPT sage, erzähl mir eine Geschichte für ein 5-jähriges Kind, die soll 10 Minuten dauern. Muss man ja alles ein bisschen genauer angeben. Da sollen Hexen und Dinosaurier dann vorkommen, die sollen ein Happy End haben und so ein paar Instruktionen halt geben. Dann haut mir das Ding aus dem Stand heraus eine gute Geschichte raus. Habe ich selber ausprobiert. Toll, das finde ich, da kannst du dann auch außerirdische Vampire, was auch immer du halt haben willst. Ne? Für sowas kannst du KI, die ist halt gut im Halluzinieren, aber sie ist kein Mensch. Und wir machen diesen Fehler, wir vermenschlichen die KI gerade, wir unterstellen ihr Eigenschaften, die sie nicht hat und auf absehbare Zeit auch nicht haben wird. Die kann, hat andere Stärken, wie gerade skizziert, das kann eine KI halt wunderbar. Die kann 1 Milliarde systemische Fragen stellen. Die heuchelt auch ein Verständnis für die Antworten vor. Heucheln deswegen, weil sie ja keine Empathie hat. Mhm. Aber man kann ihr sagen, tu so, als ob du eine hättest. Und dann wird sie aus den Modellen der Sprache versuchen, so zu tun, als ob sie empathisch mit einer Antwort halt umgeht. Aber sie hat kein Bewusstsein letzten Endes dafür. Und das ist so für meine Klienten das Killer-Argument. Deswegen habe ich persönlich sowieso keine Angst davor. Was wird eigentlich aus den Daten? Das ist für meine Klienten hochgradig entscheidend. Ja, meine Klienten möchten nicht, dass die Dinge, die sie mit mir besprechen, auf irgendeinem Server im Du-weißt-wo landen. Ne? Mhm. Und das ist so. Das wissen wir alle. Ne? Wir wissen, wo die Daten landen. Und es ist vollkommen naiv zu glauben, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise x-fach ausgewertet würde. Und es ist vollkommen naiv zu glauben, dass das jemals gelöscht wird. Und das können wir uns mal gepflegt halt abschminken. Schon alleine deswegen werden viele Menschen KI nicht nutzen, denn es gibt keinen Datenschutz in dem Bereich. Jedenfalls keinen wirklichen Datenschutz. Es gibt diesen Datenschutz auf dem Papier bestenfalls. Und niemand kann dir garantieren, wo diese Daten landen oder was überhaupt mit diesen Daten gemacht wird. Und diese ganze Cloudifizierung, die da stattgefunden hat, die Betreiber selber wissen ja teilweise nicht mal, wo ihre Daten landen. Und selbst wenn sie es wissen, wir wissen ja auch, im Ausland gilt anderes Recht. Selbst wenn da Daten von staatlichen Behörden abgegriffen werden, kennen wir ja diese Rechtskonstruktion, ich kenne sie jedenfalls, dass die Unternehmen zur Geheimhaltung verpflichtet sind, die dürfen darüber gar nicht reden, selbst wenn sie hier damit nationale Gesetze brechen würden. Das ist ein Maß an Datensicherheit, was meinen Kunden nicht ausreicht. Und damit hat sich das Thema KI schon an der Stelle erledigt.
Ich würde mir wünschen, dass dieses Bewusstsein deiner Kunden sich etwas weiter erstrecken würde, auch auf andere.
Das liegt ja an uns, darauf hinzuweisen. Ja. Das, so sehe ich auch tun meine Aufgabe. Gerade. Genau, deswegen mache ich das auch total gerne, mich mit mir darüber zu unterhalten, auch wenn das jetzt heute vielleicht ein langer Dialog wird. Du machst so nur 2 Podcasts. Ich bin damit fein.
Habe ich mir gerade auch überlegt, Menschen, weil wir sind fast bei 2 Stunden bald.
Je mehr Menschen wir hiermit erreichen, desto besser. Also super. Und ich habe gar kein Problem damit, wenn du das in Teile zerlegst. Hauptsache, die Menschen kriegen diese Argumente mal geliefert. Ich bemühe mich, hier Argumente zu liefern und zumindest Gedanken mit reinzubringen, wo man sagt, wie du es vorhin auch gesagt hast, bei dem Thema Ideologie, ja, da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Und da bin ich ja auch als Coach immer froh, wenn mir das gelungen ist, dass jemand sagt, ja, stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist so meine Erfolgsdefinition, weißt du? Da bin ich sehr klar, auch für mich, das ist etwas zu denken, was jemand noch nicht gedacht hat. Und die meisten meiner Klienten sind sehr, sehr klug und sehr reflektiert. Da fühle ich mich persönlich dann nicht vollkommen als Scharlatan, muss man so zu formulieren. Und KI kann man tolle Sachen mitmachen. Ich bin überhaupt nicht gegen KI, aber ich bin dagegen, sie mit Menschen zu verwechseln. Ich bin dagegen, sie zu vermenschlichen. Und ich bin dagegen, zu glauben, dass das alle unsere Probleme halt löst. Mit der KI, die viele Probleme lösen kann. Dazu ist in Lage, Mustererkennung ist eine tolle Sache, auch in der Medizin werden wir tolle Sachen mitmachen können. Können wir jetzt auch schon teilweise. Ich möchte nicht auf KI verzichten, damit hier kein Missverständnis entsteht. Ich bin überhaupt kein Technikfeind. Im Gegenteil, ich bin ein totaler Technikfreak. Seit ich ein kleines Kind bin, bin ich auch schon älter, mit 14 meinen ersten Computer. Da hatte das kaum noch jemand. Deswegen habe ich viel mit Computern gemacht. Internet, Virtual Reality, diese ganzen Sachen triggern mich bis heute halt total an. Jetzt natürlich auch KI. Ohne das gäbe es auch meine Firma nicht, weil ich früher angefangen habe, mit Datenbanken zu arbeiten. Wie gesagt, Coach-Datenbank, Coaching-Report, das war ja alles datenbankbasiert, was ich da vor über 25 Jahren schon aufgebaut habe. Also ich bin überhaupt kein Technikfeind, will ich damit sagen. Im Gegenteil, ich finde Technologie faszinierend. Aber weil ich Technologie, glaube ich, ganz gut auch einordnen kann, überbewerte ich sie nicht. Ich unterschätze sie auch nicht. KI hat Eigenschaften, die sind, die haben das Potenzial, gesellschaftlich unglaublich viel auf den Kopf zu stellen. Also hat eine enorme Auswirkung, gesellschaftlich auch, bin ich fest von überzeugt. Und obwohl ich das so sage, sage ich gleichzeitig, hat sie halt auch bestimmte Grenzen. Und diese AGI, diese allgemeine künstliche Intelligenz, die jetzt alle versuchen zu entwickeln mit Hunderten von Milliarden Dollar Aufwand, weil sie genau wissen, wer als erstes die AGI entwickelt, der kriegt alles. Das ist jetzt so das US-amerikanische Denken, ne? Winner takes it all. Und wer es zuerst entwickelt, der hat die überlegene Intelligenz, die alle outperformt, und das ist das Ziel, ne? Das ist das große Ziel, auch zwischen den Nationen, solche Systeme halt zu entwickeln, weil damit natürlich auch militärische Macht einhergeht. Deswegen finden diese extrem hohen Investitionen halt da statt. Und das, womit wir uns hier beschäftigen im Coaching und in anderen Bereichen, das sind Abfallprodukte dieser Entwicklung. Da mache ich mir überhaupt keine Illusionen.
Ist nicht wirklich von Bedeutung.
Es ist auch aus dieser Perspektive viel zu teuer. Guck mal, eine KI, eine Coaching- oder eine Therapie-KI zu entwickeln. Um heutzutage sowas so zu entwickeln, dass du das gut verkaufen kannst, also dass es eine gute technische Qualität halt hat. Die Entwicklung solcher Systeme, nicht ein Modul, sondern oder einen einzelnen Bot zu entwickeln, davon rede ich nicht, sondern ich rede von der Grundlagentechnologie, die du für KI halt brauchst und für die Rechenzentren, um das zu betreiben. Du brauchst ja enorme Rechenpower. Da reden wir ja von zig Milliarden. Ja, du entwickelst nicht eine KI für 100.000 Dollar. Das sind Märchen, die da draußen natürlich erzählt werden. Hier mit DeepSeek und so, dass das überhaupt nichts gekostet hat, ist natürlich Quatsch. Die Entwicklungskosten gehen immer in die zig Milliarden. Wer in der Coaching-Branche soll das denn investieren? Wer will denn das Geld da jemals wieder rausholen? Was wir bekommen in der Coaching-Branche, auch in dem Bereich Therapie, das sind Abfallprodukte von dieser Big-Tech-Entwicklung, die da insgesamt halt stattfindet. Und das nutzen wir dann über Custom-GPTs. Die kannst du natürlich dann als Abfallprodukte für wenig Geld dann halt anpassen. Aber die eigentliche technische Grundlage entwickelt, die kostet so viel Geld, das könnte kein Coaching-Unternehmen der Welt sich leisten. Und deswegen kriegen wir hier die Brosamen, die Reste halt geliefert, wo wir dann ein bisschen Custom-GPTs mit basteln können. Und das sehe ich auch in Zukunft. Und da wird man auch tolle Sachen mitmachen. Kann man jetzt ja schon, wenn es darum geht, Dinge zu supervidieren, Sprachmuster zu erkennen.
Da habe ich gute Beispiele gesehen.
Das funktioniert. Total. Das funktioniert. Ne? Auch Zusammenfassungen zu schreiben. Aber erstens, es funktioniert nicht immer. Und zweitens, du musst ziemlich gut im Prompting sein und du musst dich auch immer mehr auf die Maschine einstellen, weil je mehr du das machst, desto besser sind die Ergebnisse. Also es ist ein anderer Aufwand, der jetzt an einer anderen Stelle entsteht. Und drittens haben wir nach wie vor ein massives Problem neben dem Datenschutz, und das ist das Halluzinieren. Wenn du das nicht alles akribisch überprüfst, was das Ding zusammengefasst, ausgewertet, interpretiert hat, dann hast du einfach bis heute ein sehr großes Risiko, dass das Ding dir irgendwas reinfabuliert und halluziniert. Und das geht halt in bestimmten Bereichen nicht, aus naheliegenden Gründen, die ich nicht erläutern muss. Also ich weiß ja auch, zum Beispiel US-Anwälte haben das dann benutzt, sehr früh ChatGPT in Prozessen. Und ChatGPT hat dann irgendwelche Präzedenzurteile erfunden, halluziniert, die es gar nicht gab. Ja. Ist das wochenlang auch gut gegangen, bis dann sich einer mal die Mühe gemacht hat, hinterher zu recherchieren, um festzustellen, das gibt's gar nicht. Das hat das Ding sich selbst ausgedacht. Ne? Ja, und das ist natürlich dann jetzt halt gefährlich. Das ist, glaube ich,
jetzt nochmal eine ganz andere Baustelle auch, ne? was Herausforderung für Verlage und so weiter gerade ist.
Aber auch für Coaches, denn wenn jetzt so eine Custom-GPT irgendeinen psychologischen Effekt halluziniert und dem Kunden unterstellt oder vor dem Hintergrund eines erfundenen Konzeptes irgendetwas einordnet und du hast gar nicht das Wissen und die Erfahrung, das einordnen zu können, na dann gute Nacht.
Das war nochmal ein wunderbarer Ausflug in die Welt der KI. Ich hatte ja mal so einen provokanten Titel in der Wirtschaftspsychologie aktuell. KI ja. Killed Coaching. Das meinte ich natürlich nicht ganz so extrem. Also Christopher, wir haben jetzt fast 2 Stunden und zum Ende vielleicht nochmal einige Hinweise deinerseits für die Menschen, die Schwierigkeiten haben, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also die immer noch nicht, obwohl sie bis hierhin zugehört haben, sicher sind. Wie erkenne ich denn jemand, der seriös, professionell, hilfreich ist für mich?
Also es gibt ein paar ganz einfache Tipps. Wenn man die systematisch anwendet, man muss sie allerdings dann auch anwenden und man muss es durchziehen, wo man eine recht gute Chance hat, es gibt nichts Hundertprozentiges, aber eine gute Chance hat, sich wirklich zu schützen vor Scharlatan. Das erste, total grundlegende ist, immer bitte, bitte, bitte mehrere Angebote miteinander vergleichen. Nie das erste Angebot nehmen, egal wie überzeugend es ist, egal wie überzeugend die Person ist, vergleichen Sie bitte mindestens 3 Angebote miteinander, weil über den Vergleich findet man häufig halt die Unterschiede erst sichtbar heraus. Das zweite ist, bitte niemals im Erstkontakt einen Vertrag unterschreiben. Schon gar nicht irgendwelche Knebelverträge, die zigtausende Euro kosten und wo man auch bezahlen muss, wenn man die Dienstleistung gar nicht in Anspruch nimmt. Kein seriöser Coach wird verlangen, im Erstkontakt einen Vertrag zu unterschreiben. Dann der dritte Punkt, bitte immer auf die Qualifikation achten. Also schon bei der Auswahl von mindestens 3 Coaches. Was qualifiziert jemanden, als Coach zu arbeiten? Ja, und was hat jemand Idealfall auch für Ausbildung gemacht, für Weiterbildung gemacht? Fragen Sie immer, wo ein Coach die Grenze zieht zwischen Coaching und Therapie. Und wenn er oder sie es nicht kann, arbeiten Sie mit diesem Coach nicht zusammen. Ganz einfache Regel. Ganz klar. Jeder professionelle Coach kann einem sagen, was Therapie ist und was Coaching ist und wo der Unterschied halt liegt. Wenn die sagt, das ist alles eins oder das ist alles das Gleiche oder es basiert alles auf den gleichen Methoden und so, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Dann würde ich noch immer dazu raten, neben der Qualifikation die Leute zu fragen, welche Kriterien sie haben, einen Klienten nicht zu nehmen. Weil die Alleskönner, die nehmen halt auch jeden. Also was sind nicht ihre Klienten? Welche Fälle übernehmen sie nicht? Und wenn jemand sagt, ich kann quasi alles, ich kann auch alles heilen und ich kann überhaupt mit jedem Klienten nur Erfolge gehabt, ganz schlechtes Zeichen. Das bringt uns zum nächsten Punkt.
Heilen sollte, glaube ich, sowieso nicht so als Begriff.
Ja, heilen sollte sowieso nicht sein. Kann jemand und wird jemand, damit kriegt man nämlich dann die Narzissten ein Stück weit, über geeigte Coaching-Prozesse berichten. Also was hat nicht geklappt? Kann jemand über Misserfolge berichten? Sagt jemand, ja, ich hatte einen Klienten und da habe ich das und das gemacht und es hat nicht funktioniert und das war auch mein Anteil dran und nicht, das war das Schicksal, die Welt, die Böse. Da habe ich einen Fehler gemacht. Also ist jemand in der Lage, Fehler zuzugeben? Und da kann man einfach in der Vergangenheit mal fragen, was war denn so Ihr schlimmster Fehler als Coach, den Sie gemacht haben? Wenn dann jemand sagt, ich habe noch nie einen Fehler gemacht, das waren immer die anderen, dann würde ich diesen Coach auch nicht mehr engagieren. Und ganz wichtiger Punkt, weil er ist so simpel und er diskriminiert so gut, also er gibt die Möglichkeit zu unterscheiden, lässt sich ein Coach regelmäßig und fallbezogen supervidieren. Gehen Sie nicht zu einem Coach, der sich nicht supervidieren lässt. Ja, wenn jemand sagt, ich brauche das nicht mehr, ich habe das schon ewig gemacht, ja, ich habe mich 30 Jahre lang supervidieren lassen, jetzt brauche ich das nicht mehr. In meinen Ohren ist das so, als ob mir jemand sagt, ich wasche mich nicht mehr, weil ich habe mich jetzt 30 Jahre lang gewaschen und jetzt stinke ich nicht mehr. Psychohygiene ist total wichtig und jeder professionelle Coach weiß, man kommt mit der Körperhygiene irgendwann in Probleme, wenn man sich nicht mehr wäscht und mit der Psychohygiene kommt man irgendwo in Probleme, wenn man sich als Coach nicht mehr supervidieren lässt. So, wenn man
das
diese
total
relativ
Punkt.
Einfachen Kriterien halt nimmt und dann noch an jemanden kommt, der jetzt nicht ein Fantasiehonorar halt haben will, dann hat man schon eine relativ gute Chance,
also so 3.000
zu überprüfen,
Euro die Stunde, ne?
Passt das? Ja, wenn jemand jetzt 1.000 Euro in der Stunde oder 5.000 Euro oder 10.000 Euro am Tag haben will, das sind einfach vollkommen ungewöhnliche Erwartungen. Man muss halt sagen, im Business-Coaching spielt 80% der Musik zwischen 150 und 250 Euro, um mal hier auch ganz konkrete Zahlen zu nennen. Und bei Privatzahlern ist es eher deutlich unter 150 Euro, das meiste um die 100 Euro herum. Ja, das ist das, was so üblich ist. Und Coachings dauern auch nicht 20 Jahre, nebenbei bemerkt, sondern Coachings dauern Monate, manchmal auch nur Wochen. Ansonsten hätte ich persönlich auch da eher den Verdacht, dass da Abhängigkeitsbeziehungen halt erzeugt werden. Und das sind meine Tipps. Also an alle, die hier zuhören, achten Sie auf diese einfachen Tipps. Hinterfragen Sie Anbieter. Und wenn Sie diese, ich glaube, relativ simplen und gut hinterfragbaren Punkte abklopfen, haben Sie eine echt gute Chance, dass Sie einen guten Coach finden. Und dass Sie zumindest diejenigen ausselektieren, die jetzt nicht so toll sind.
Ja, und dann natürlich auch, ne? Mit der Supervision auch nochmal unterstreichen, weil ich glaube, das ist ein unterschätzter und sehr wichtiger Punkt. Mitunter in meiner Perspektive noch wichtiger als irgendwann mal eine Ausbildung gemacht. Ne? Ja. Weil ich glaube, es ist ja am Ende eine Ausbildungsreise, die auch nicht aufhört an einem bestimmten Punkt.
Genau, also da würde ich zum Beispiel fragen, wann haben Sie Ihre letzte Weiterbildung gemacht? Ja. Das gehört für mich auch mit dazu. Also ich habe jetzt zum Beispiel, das ist noch nicht so lange her, ich habe meine letzte Weiterbildung gemacht. Das war auch Neurobiologie bei dem Gerhard Roth. War in der letzten Veranstaltung.
Das habe ich mir auch mal überlegt, ob ich da mal hingehe.
Gestorben, genau, bei der Alicia Rüber und dem Gerhard Roth. Das war die letzte Veranstaltung, die sie zusammen gemacht haben. Da war ich selber Teilnehmer. Und ich mache das jetzt ja auch seit 29 Jahren. Ne? Also warum mache ich Weiterbildung? Ja, weil ich neugierig bin, weil ich dazulernen will. Nicht, weil ich denke, ich bin ja fertig. Also wenn mir jemand sagt, als Coach bin ich fertig, dann sage ich immer, ja, du bist fertig, aber anders als du gedacht hast. Also vielleicht ist das so das perfekte Schlusswort.
Vielen Dank, Christopher. Du hast sehr tiefe Einblicke gegeben und mir auch nochmal mit dem Thema Ideologie etwas auf den Weg gegeben, wo ich jetzt vielleicht noch mal weiterdenke. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich und wir werden weitere Informationen natürlich verlinken, wo das Sinn macht zu dem Manifest und ja, freuen uns, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und demnächst wieder einschaltet. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und ich danke auch und danke dir für die Einladung. Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern für das Sitzfleisch, gegebenenfalls so lange mit dabei gewesen zu sein. Und ich hoffe, das war interessant. Und vielleicht lädst du mich ja auch nochmal wieder ein.
Ja.
Also bis dann.
Gerne, ich habe Wiederholungstäter. Okay, danke.
Schön.